Pastörchens Podcast. Neue Folge, neue Episode, wieder ohne Jingle, ohne Eingangsmusik, wie sie sonst bei Podcasts üblich ist. Wieder über ein heimatkirchengeschichtliches Thema, diesmal mit der Überschrift Karl Ludwig Josephson, 1811 bis 1888, als Pfarrer von Deilinghofen 1834 gewählt, aber nicht angenommen, der verhinderte hiesige Pastor, der dann in den Kerker musste. Der Erinnerung an Harald Korsch-Gerdes gewidmet, an den Freund, Heimatforscher und Deilinghofer Presbyter, der vor 25 Jahren sehr früh von uns musste. Harald Korsch-Gerdes lebte von 1954 bis 1997 und er wurde auf dem evangelischen Friedhof in Deilinghofen beerdigt. Die Beerdigungspredigt hatte ich zu halten. Harald war es, der mit Sachverstand, Fleiß und detektivischen Fähigkeiten viele Sachverhalte zu Karl Ludwig Josephsons Wirken in Deilinghofen aus dem Deilinghofer Kirchenarchiv ausgegraben und erschlossen hat. Aufgrund seiner grundlegenden Forschungen und in enger Zusammenarbeit mit ihm habe ich das Josephson-Kapitel in unserem dicken Deilinghofen-Buch im Blätter zur Deilinghofer Kirchengeschichte Band 3 geschrieben. Dort sind es die Seiten 200 bis 237, die hier in gekürzter Form der Öffentlichkeit erneut vorgestellt werden. Die waren damals erschienen im Jahre 1994. Das erste Kapitel lautet Karl Ludwig Josephson zur Geschichte seiner Herkunftsfamilie und zu seiner Zeit vor Deilinghofen. In Hennen fängt diese Geschichte an. Dem Juden Josef Meyer aus Hennen, das war Karl Ludwig Josephsons Großvater, wurden in den Jahren 1766 und 1773 zwei Söhne geboren, die gemeinsam später als Kaufleute in Unna Karriere machten. Beide Söhne des Juden Josef Meyer nannten sich schon in Hennener Zeiten Josephson, Söhne des Josef. Simon und Aaron hießen sie mit Vornamen. Dort in Unna gab es am 31. August 1805 dann eine ungewöhnliche und aufsehenserregende Taufe. Die ganze Familie Josephson hatte dort als Taufvorbereitung Katechumenunterricht genommen. Sie wollten Christen werden. Und am 31. August 1805 wurde der 39-jährige Kaufmann Simon Josephson christlich getauft. Er nahm bei der Taufe einen neuen Vornamen an, Gustav Simon Josephson. Sein 7 Jahre jüngerer Bruder Aaron Josephson wurde ebenfalls getauft und hieß von da an Karl Aaron Josephson. Auch die Ehefrauen der beiden Josephson-Brüder ließen sich taufen, ferner auch die Kinder des Brüderpaars, die beiden Töchter des Älteren und die 4 Töchter des Jüngeren, dazu auch deren kleiner Bruder Gustav, der gerade 1 Monat alt war. 11 Taufen in einem Gottesdienst. Pastor Wilhelm Krupp in Unna hatte Hochbetrieb. Doch diese Judentaufe wirbelte riesigen Staub auf. Schon 1 Monat danach erhielten alle Josephsons das Bürgerrecht, ein Recht, das damals Juden nämlich vorenthalten war. Und die Gerüchteküche in Unna brodelte wie wild. Den Bürgern der Stadt war es anscheinend klar, was der wirkliche Grund des Übertritts war. Wirtschaftliche Motive natürlich, so meinten die Leute in Unna. Zeitungsleser wissen mehr. Am 22. September jenes Jahres 1805, einen Tag nachdem die Josephsons den Bürgereid geleistet hatten, kam es an den Tag. Eine große Erklärung des Ortspfarrers Krupp wurde im Westfälischen Anzeiger veröffentlicht. Über seine Erklärung hatte der Pfarrer 2 Bibelstellen gesetzt. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet, Matthäus 7, Vers 1 und 2 aus der Bergpredigt, und das Pauluswort, Römer 14, 4, wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Aus diesem Zeitungsartikel ist hier wörtlich zu zitieren. Dass die Gebrüder Josephson hieselbst mit ihren Ehegattinnen und Kindern, zusammen 11 an der Zahl, am Ende des vorigen Monats förmlich zum Christentum übergetreten sind, ist in unserer Gegend weit und breit, hin und her, so häufig herumerzählt worden, dass ich eine öffentliche Anzeige über diesen, obgleich in unserer Gegend seltenen Vorfall, für überflüssig erachte und auch umso lieber zurückhielt, damit man uns Christen nur ja nicht des elenden und kleinlichen Gedankens beschuldigte, als wenn wir in dergleichen Akquisition überhaupt eine Art von Triumph setzten. Da ich aber jetzt hören muss, dass manche zur empfindlichsten Kränkung dieser Familie so dreist und laut ihnen diesen Schritt absprechen, als wenn es ausgemacht wäre, dass sie ihn aus unlauteren Absichten getan hätten, so halte ich mich verpflichtet, zur Ehre dieser Familie, die sich mir in dieser so wichtigen Angelegenheit ihres Lebens anvertrauten und zum Teil auch selber zur Ehre der Menschennatur, hiermit öffentlich und zwar auf Amt und Pflicht zu bezeugen, ich war auch, als sie mir zuerst entdeckten, über ihre Absichten, die sie leiteten, vorab ungewiss. Aber nach der sorgfältig und auf mancherlei Art mit ihnen angestellten Untersuchungen habe ich mich, soweit es in solchen Fällen möglich ist, überzeugt, dass sie diesen wichtigen Schritt nicht aus unlauteren Nebenabsichten getan haben. Bei den häufig mit ihnen angestellten umständlichen Unterredungen zeigten sie nicht allein ein prüfendes Nachdenken, sondern auch ein so offenes, reges Gefühl für Wahrheit, dass mir selbst oft die Tränen in die Augen traten, wenn ich sah, wie ihnen bei der simplen Erzählung von den Lehren und Taten unseres Erlösers Tränen der Freude und der Rührung aus den Augen quollen. Sie zeigten bei der Taufhandlung einen Ernst und eine Rührung, die jedem Anwesenden tief ins Herz griff. Noch jetzt hören sie nicht auf, zu lesen, zu forschen, besuchen so gern mit wahrer Teilnehmung des Herzens den öffentlichen Gottesdienst. Zitat Ende. Diese Taufe aber zog Kreise, und dass die Josephsons wirklich ganz überzeugte Christen geworden waren, sollte sich bald vollends herausstellen. Anscheinend hatten die beiden Josephson-Brüder auch in der eigenen Familie missioniert, denn 1806 zog die Schwester der Josephsons als drittes Kind jenes Hennener Juden Josef Meyer nach. Sie ließ sich zusammen mit ihrem Verlobten vom Pastor Krupp taufen und trat damit vom Judentum zum christlichen Glauben über. Aus den Unnaher Kirchenbüchern kann man nach Willi Timm entnehmen, dass die bekehrten Judenfamilien Josephson viel Kontakt hatten mit erwecklich geprägten Christen am Ort, zum Beispiel der Herrnhuter Richtung. Zwei der Nachkommen sind hier besonders herauszugreifen. Der oben genannte jüngere Bruder Karl Aaron Josephson und seine Frau freuten sich am 17. Januar 1811, 6 Jahre nach jener denkwürdigen Taufe, über die Geburt des Sohnes Karl Ludwig Josephson, dessen Taufpate sogar der Unnaher Pfarrer und spätere Superintendent Trippler war. Vielleicht hatte dieser Geistliche mit einen Einfluss darauf, dass Karl Ludwig nach Abitur und Theologiestudium selber Pfarrer wurde, und was für einer, wie wir im Weiteren hören werden. Denn die Spur dieses Josephson führte später nach Deilinghofen, wo er der 13. gewählte evangelische Pfarrer nach der Reformation werden sollte. Und der zweite, der hier zu nennen ist, hat die Vornamen umgedreht, wie sein in Deilinghofen wirkender Cousin. Es ist Ludwig Karl Josephson, 1809 bis 1877, Sohn des genannten Älteren der Josephson-Brüder und 2 Jahre älter als Karl Ludwig. Diesen Ludwig Karl finden wir nach seinem Theologiestudium zunächst wieder als Hilfsprediger an der Iserlohner Bauernkirche, dann dort ab 1832 als Amtsnachfolger des berühmten Iserlohner Pfarreroriginals Johann Abraham Strauß. Ludwig Karl Josephson wurde ein vielgelesener Schriftsteller von christlicher Erbauungsliteratur, bekannt als Brosamenmann, und von ihm stammte auch das Material, das Emil Frommel zur Lebensbeschreibung von Strauß verarbeitete. Deshalb waren Josephson, dem Iserlohner Hilfsprediger von Strauß, Straußens besondere Beziehung zu Deilinghoffen bestens vertraut. Nach seiner Iserlohner Zeit wurde Ludwig Karl Josephson Direktor eines Lehrerseminars und dann sogar Superintendent in Pommern. Dass es in dieser Josephson-Großfamilie noch eine ganze Reihe von Nachkommen gab, die engagierte Pfarrer wurden, und dass einer der Nachkommen sogar ein allseits bekannter Theologieprofessor war, der Gründer der sogenannten Greifswalder Schule, Professor Hermann Krämer, Krämer mit C, dessen Mutter eine geborene Josephson war, ist hier nur anzudeuten. Hier geht es um Karl Ludwig Josephson, der später nach Deilinghoffen kam. Der war deutlich geprägt von diesem besonderen Elternhaus und von diesem besonderen Familienverband. In Unna geboren, machte er nach der Gymnasiastenzeit in Hamm im Herbst 1828 mit knapp 17 Jahren sein Abitur, studierte dann Theologie, erst anderthalb Jahre in Halle an der Saale, dann ein Jahr in Berlin und zum Schluss drei Monate in Bonn. Der Verfasser der Geschichte der evangelisch-lutherischen Gemeinde Barmen-Wupperfeld und frühere Deilinghofer Pfarrer August Witteborg beschreibt den Studienverlauf und Inhalt des späteren Wupperfelder Pfarrers Karl Ludwig Josephson so. Zitat: Karl studierte in Halle, Berlin und Bonn in einer Zeit, da die Auseinandersetzung zwischen dem Rationalismus und der bibelgläubigen Theologie im vollen Gange war. Den jungen Studenten zogen mächtig an die Bannerträger der letzten Richtung, Tholuck, Schleiermacher, Neander, Strauß, Sack und Nitsch. Zitat Ende. Während sich Josephson in seiner Bonner Studienzeit im Blick auf Studentenverbindungen zurückhielt, vielleicht um seine Prüfungen nicht zu gefährden, war er zuvor in der Zeit an der Hallenser Universität bei der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft aktiv gewesen. Man muss sich dabei vor Augen halten, dass die damaligen frühen Burschenschaftler die mutigen und engagierten Vordenker eines freien, demokratischen und einigen Deutschlands waren, basierend auf Gedankengut der Französischen Revolution und eigenen Erfahrungen aus den Befreiungskriegen. Mit dem verstaubten Muff und der stockkonservativen Prägung vieler späterer Studentenverbindungen bis in die heutige Zeit hatte die Studentenbewegung der Burschenschaften wenig gemeinsam. Es war vielmehr eine fortschrittliche und vom preußischen Staat als gefährlich eingestufte Bewegung, die dann nach dem Wartburgfest von 1817 und der Ermordung Kotzebues 1819 verboten wurde. Obwohl die Burschenschaften im Prinzip nicht gewalttätig vorgingen, waren Preußens Reaktionen auf sie äußerst hart und brutal, wie der spätere Deilinghofer Pastor Josephson am eigenen Leibe schmerzlich erfahren sollte. August Witteborg vermerkte dazu, Zitat, dass die allgemeine deutsche Burschenschaft damals bei der preußischen Regierung ungerechterweise wegen angeblicher umstürzlicher Bestrebungen verdächtigt worden ist, ein Umstand, der unserem Josephson wie vielen anderen wackern jungen Leuten, zum Beispiel Karl Schurz, Fritz Reuter und anderen, unendlich viel Herzeleid bereiten sollte. Zitat Ende. Von diesem Herzeleid haben wir im zweiten Unterabschnitt ausführlich zu erzählen. Zweiter Abschnitt. Der Kandidat der Theologie Karl Ludwig Josephson, nach heftigen Streitigkeiten bis zu seiner Wahl, dann am 7. August 1834 zum Deilinghofer Pfarrer gewählt. Die frühe Zeit Karl Ludwig Josephsons in Deilinghof mit den Streitigkeiten vor jener Pfarrerwahl ist hier nur in Grundzügen zu schildern auf der Grundlage der Deilinghofer Archivakten und anderer Quellen, die uns vorliegen. Der junge Josephson war im letzten Lebensjahrzehnt des Pastors Karl Franz Friedrich Basse schon in Deilinghofen. Er wird wahrscheinlich mit der Pastorenfamilie Basse Bewohner im dortigen alten Pastorat gewesen sein. Josephson, dessen Theologiestudium im August 1831 geendet hatte, wird in den Deilinghofer Kirchenakten schon in einem Schreiben am 9. Mai 1933 als Hilfe für den schwerkranken Pfarrstelleninhaber Basse Kandidat Josefsson genannt. In dem Zusammenhang liest man auch, was der Kantheol Josefsson vor seiner Wahl zu tun hatte und was er durfte. Er hat, Zitat, gepredigt, katechisiert, die Kranken besucht, das Kirchenbuch geführt, Zitat Ende. Offiziell war er wohl nicht Hilfsprediger adjunctus, wie es zur gleichen Zeit sein Vetter in Iserlohn bei Pastor Strauß war. Nach Aktenlage im Deilinghofer Kirchenarchiv wird er von Superintendent Hülsemann als Nachfolger des kranken Basse ausersehen und favorisiert, wohl mit der Maßgabe, geh du mal nach Deilinghofen, wo ja eine Pensionierung betrieben wird und wo bis dahin dringend Hilfe geleistet werden muss. Auf jeden Fall war das Verhältnis des jungen Josefsson zur großen Familie Basse auffallend positiv. Sehr wahrscheinlich war die bedeutende Kaufmannssippe Basse mit der Kaufmannssippe Josefsson schon zuvor bekannt gewesen. Und es lässt sich auch denken, dass der mit Deilinghofen besonders verbundene Iserlohner Kirchspielpfarrer Johann Abraham Strauß, der sich den Vetter Ludwig Karl Josefsson als überaus befähigten Adjunktus an Land gezogen hatte, es gerne sah, dass ein frommer und engagierter aus dem Hause Josefsson in Deilinghofen Einfluss bekam. Unsere ausführliche Darstellung der Deilinghofer Amtszeit vom Pfarrer Basse in den Blättern zur Deilinghofer Kirchengeschichte Band 3 hat gezeigt, dass dessen Ehefrau Charlotte Basse eine eigenständige und eindrucksvolle Persönlichkeit war. Eine Frau, die wusste, was sie wollte, die auch in geistlichen Dingen wach und rege war. Sie soll sogar Predigten für ihren Mann geschrieben haben, wie man im Dorf sagte. Alles deutet darauf hin, dass das christliche Engagement, das dem jungen Josefsson eigen war, und die erweckliche Herrnhut der Prägung, die dieser aus dem Elternhaus mitbekommen hatte, gut mit Charlotte Basses Frömmigkeitsstil zusammenpassten. Jedenfalls stimmte die Chemie zwischen den beiden. Als sie dann Witwe wurde, hat sie den angehenden Nachfolger ihres Mannes stark unterstützt und mehr wie einen eigenen Sohn behandelt. Dabei war sie nicht nur frömmigkeitsmäßig eine Geistesverwandte von Karl Ludwig Josefsson, auch familiär rückten beide zusammen, als im August 1833 Josefssons Schwester Theodore Charlotte Basses Sohn Karl Wilhelm Basse heiratete, dem schon in Deilinghofen einiges an Besitz gehörte und der später eine beachtliche Karriere als Kaufmann machte. In Klammern gesagt, er war sozusagen der Großvater von B&U, des großen Kaufhauses Bass und Ürbmann in Iserlohn, das jetzt im Augenblick im Jahr 2022 sein 150-jähriges Bestehen feiert. Klammer zu. Ein Vierteljahr zuvor, vor dieser Hochzeit, war Pastor Basse gestorben, am 25. Mai 1833. In diesen 3 Monaten seitdem war ein heftiger Streit um die Basse-Nachfolge in Deilinghofen ausgebrochen, ein Kampf, in dem das Presbyterium sich spaltete in eine Anti-Josefsson-Partei und eine andere Partei, die zusammen mit der Pfarrerswitwe sich darum bemühte, dass ihr Karl Ludwig Josefsson so schnell wie möglich zum Pfarrer von Deilinghofen gewählt würde. Es kam zu einem erbitterten Ringen, das die Schärfe der Auseinandersetzung im Deilinghofer Agentenstreit in der Zeit des Pfarrers Basse noch überbot. In Klammern, der Deilinghofer Agentenstreit wird im Blätter zur Deilinghofer Kirchengeschichte breit dargestellt im Band 3. Es ist ein wichtiger Abschnitt. Klammer zu. Es zeigte sich, dass das ganze Dorf in diesen Streit mit hineingezogen war. Einiges davon ist hier anhand der Kirchenakten anzudeuten. In einem Brief vom 8. Juni 1833 beschwerten sich die Kirchenältesten Hackstroh und Feldhoff beim Superintendenten, es sei nicht richtig, dass in Deilinghofen allzu rasch ein neuer Pfarrer gewählt werden sollte. Die beiden verwiesen auf die Kirchenordnung, nach der erst verschiedene Kandidaten, Zitat, gepredigt und katechisiert haben müssten, Zitat Ende, dass außerdem drei Kandidaten da sein müssten, von welchen, Zitat, dann der liebe Gott einen erwählt, der wird unser Pastor, Zitat Ende. Und außerdem möge der Superintendent, Zitat, die Güte haben, uns das Verzeichnis der Klassenpredigten zukommen zu lassen, Zitat Ende, womit gemeint war, dass die beiden Presbyter nicht wünschten, dass Josefsson weiter die Stelle versah, sondern dass wie üblich Nachbarpfarrer die Vakanzvertreter würden. Fast zur gleichen Zeit erhielt Superintendent Hülsemann, der in Elsei wohnte und wirkte, ein zweites Schreiben aus Deilinghofen, ein Presbyteriumsprotokoll vom 2. Juni 1833, das am 12. Juni bei Hülsemann ankam, in dem das Gegenteil als Meinung der ganzen Gemeinde vertreten wurde. Man wünsche die baldige Wahl. Dieses Protokoll hatten die Presbyter Küpperlo I und Küpperlo II, Schäfer und Wienecke, ferner die Witwe Basse und der Kandidat Josefsson unterschrieben, mit einem zusätzlichen Vermerk des bei der Sitzung anwesenden Bürgermeisters Wiesmann, dass die Dissidenten Hackstroh und Feldhoff sich geweigert hätten, das Protokoll zu unterzeichnen. Am 17. Juni 1833 fand in einem Hundimburger Gasthof ein Treffen aller Pfarrer wegen der Deilinghofer Pfarrstellenbesetzung statt, an dem Josefsson teilnahm. Dorthin erhielt Josefsson auch eine Deilinghofer Unterschriftenliste vom Presbyter Fritz Schäfer zugeschickt, in der 51 der 73 stimmberechtigten Kolonen, das sind die Inhaber der Bauernhöfe, sich mit Josefsson und der Witwe Basse solidarisierten und den aufgrund aller Wirren offenbar aufgabewilligen Kandidaten Josefsson flehentlich um Dableiben in Deilinghofen baten. Der Initiator jener Unterschriftenliste, Fritz Schäfer, war vom Beruf Bergmann und kein alteingesessener Deilinghofer. Davon gab es eine ganze Menge in Deilinghofen, die sogenannten Häusler, die zwar auf fremdem Grund ein Häuschen bewohnten und als Tagelöhner, Fabrikarbeiter und Bergleute ihr Geld verdienten. Und dieser Presbyter und Bergmann Schäfer versäumte es nicht zu erwähnen, dass auch, Zitat, die Häusler alle für die Sache waren. Zitat Ende. Hier deutete sich bereits an, welche sozialpolitische Brisanz der Josefsson-Streit noch bekommen würde. Postwendend beschwerte sich Presbyter Hackstroh über das illegale Stimmensammeln in Deilinghofen beim Bürgermeister Wiesmann, der es dem Presbyter Schäfer unter Androhung von Strafe zu verbieten hatte. Das Ergebnis der Hohenlimburger Pfarrersversammlung vom 17. Juni 1833 in Sachen Deilinghofer Amtsnachfolge war ein Kompromiss. Josefsson durfte dort Pfarrverweser bleiben, die Wahl wurde nach hinten verzögert und es sollten zuvor Probepredigten gehalten werden. Überdies war aufgrund der Hohenlimburger Beschlüsse einen Presbyteriumsvorsitzender zu wählen. Der Bergmann Fritz Schäfer erhielt durch Wahl im Juni dieses Präsesamt.
Einen Monat blieb in Deilinghofen für Josefsson alles beim Alten. Der Kandidat hielt seine Predigten und Wochenkatechesen und hatte sein Amt wie ein richtiger Pfarrer inne. Indes bröckelte aber die Zahl der Josefsson-Befürworter ab, denn der nächste Beschwerdebrief vom 15. Juli 1833 war schon von erheblich mehr Kritikern des Verfahrens unterschrieben, von 16 alteingesessenen Bauern. Im Dorf stritt man wochenlang darüber, wer überhaupt den Pfarrer in Deilinghofen zu wählen hatte, nur die Kolonen, also die Alteingesessenen, oder alle Dorfbewohner mitsamt den Häuslern? Karl Ludwig Josefsson muss den Gegenwind im Dorf zu spüren bekommen haben, denn er gab vorläufig auf und zog am 7. September 1833 sich zurück in seine Heimatstadt Unna. Damals ging es hoch her in Deilinghofen. So melden die Akten für diese Zeit Folgendes. Zitat: A. In der Nacht von 7 auf den 8. September mehreren Personen, welche für Kirchenordnungsgang und nicht für eine Person oder Partei sich erklären, dass die Fenster eingeworfen sind. Punkt B. 22. September nachts zur Sicherheit gegen stark gerüchtlich gedrohte Angriffe einem Gendarm requiriert worden. Punkt C. Eine Schmähschrift im plattdeutschen Knüttelfersen auf mehreren Personen, die nicht für den Herrn Kandidat Josefsson gestimmt, mit Lachen und Spotten erweckt über A, B, C ist Fissalanzeige bei dem Herrn Bürgermeister in Hemer gemacht. Zitat Ende. In jenem Herbst fanden dann in Dahlinghofen die Probepredigten statt. Auch Karl Ludwig Josefsson in Unna bereitete sich auf die Seine vor, die am 21. Sonntag nach Trinitatis am 27. Oktober 1833 in der Dahlinghofer Kirche zu halten hatte. Für den Abend vor dieser Probepredigt liegt uns ein Protokoll des neben dem alten Pastorat wohnenden C.D. Siringhaus vor, der darin die älteste bisher bekannte Demonstration im Dorf Dahlinghofen beschrieb, die auch eindeutig politische Züge trug. Der Nachbar des alten Pastorats fasste seine Aussage wie folgt. Zitat: Am Samstagabend, vor dem Tag, wo der Herr Kandidat Josefsson vor 26. in Dahlinghofen seine Probepredigt hielt, ging ich mit einigen meiner Freunde um Jagdschutzung außerhalb Dahlinghofen, kam um Mitternacht mit Bernhard Schulte und Wiethöft nach dem Dorf zurück. Ich bemerkte schon von Weitem in dem Pastorathaus Licht. Hierüber wurde ich nebst meinen beiden Gesellschaftsmännern aufgebracht, indem ich wusste, dass das Pastoratshaus schon seit einiger Zeit nicht mehr von der Witwe Basse bewohnt war, ging also näher, um zu untersuchen, wo das Licht in dem Pastorathause herkomme. Bei dem Annähern des Hauses hörete ich, dass großer Tumult und viele Menschen in und vor dem Hause auf dem Hofe waren und fortwährend Passage von Karl Bassenhause nach der Pastorat und von da zurück sich wechselten. Mittlerweile ging die ganze Versammlung von da weg nach dem Kirchhofe. Wir traten wiederum näher und fanden daselbst eine für die Nacht unzählbare Anzahl von Menschen beiderlei Geschlechts, die unter Lärm und Taumeln mit dem Aufrichten eines Ehrenbogens, worin ein Kranz mit einer Herzfigur hing, beschäftigt waren. Es waren diese Menschen größtenteils aus Dahlinghofen, auch aus Aprike, und einige wenige auswärtige Fabrikarbeiter von der Öse. Ich habe noch dabei zu bemerken, dass mehrere Frauenzimmern davonliefen, als wir auf den Kirchhof kamen, denen ich zurief, sie sollten sich unserethalben an ihrer Arbeit nicht stören, worauf dieselben zurückkamen. Der folgende Morgen, also am Tage, wo der bemerkte Herr Kandidat seine Probepredigt verrichtete, versammelten sich einige Kinder vor dem Pastoratshaus. Diese wurden von der Witwe Basse ins Haus gerufen. Über eine Weile standen dieselben Kinder vor Karl Basses Haus. Aus diesem kam der Herr Kandidat Josefsson, empfing die Kinder mit einem Drückelhändchen und ging mit denselben in Gesellschaft zur Kirche. Am Abende aber versammelten sich wiederum eine Menge Menschen, die mit Kleinettblasen und Taumeln durchs Dorf gingen und die Worte ausstießen: Patrioten heraus! Auch unter dieser Musik zum Kirchhofe gingen und den am vorigen Abend gesetzten Ehrenbogen neben Kranz wegnahmen und unter vorbemerkten Blasen damit nach Karl Bassen gingen, wo der Herr Kandidat Josefsson von Unna in Logis war. Dieselbe, da selbst unter Lärm, Fluchen und schmutzigen Liedersingen ans Haus richteten und sich mit den vorerwähnten Kleinettblasen sich zurück ins Dorf begaben. Weiter ist mir von dieser Sache nichts bekannt. Die Wahrheit desselben kann ich auf Verlangen bestätigen. C. D. Siringhaus. Zitat Ende. Beachtenswert bei dieser Demonstration pro Josefsson ist, dass nicht nur wie gezeigt die Häusler für Josefsson waren, sondern auch Fabrikarbeiter aus der Öse zeigten ihre Solidarität mit ihm. Patrioten heraus! Hier scheint sich etwas anzudeuten von der neuen Zeit, in die man
im vorher bäuerlichen Deilinghofen im 19. Jahrhundert eingetreten war. Nachdem im November die Reihe der verschiedenen Probepredigten in der Deilinghofer Kirche gehalten worden waren, sollte im Dezember 1833 die endgültige Wahl des künftigen Amtsinhabers stattfinden. Am 19. November bestimmte man wie vorgeschrieben im Deilinghofer Presbyterium die Dreizahl der Kandidaten, die zur eigentlichen Wahl zugelassen wurden, die jungen Theologen Hammerschmidt, Wilsing und Karl Ludwig Josephson. Josephson schaffte es übrigens mit Mühe, zu dieser Dreizahl für die Endausscheidung dazuzugehören. Doch die Gegenpartei im Presbyterium mühte sich erneut, Josephson als Deilinghofer Pfarrer zu verhindern. Am 29. November 1833 forderte man den gerade neu gewählten Superintendenten Johann Wilhelm Friedrich Grevel auf, Josephson aus der Dreizahl zu entfernen, wohl in der Hoffnung, vom Superintendentenwechsel zu profitieren. Die Gegner Feldhoff und Hackstroh fuhren schwere Geschütze auf und versuchten zu beweisen, dass Josephson sich entgegen der Kirchenordnung vom 6. August 1687 ein Amt durch Eigennutz, Betrug, Menschengunst, List und Gewalt erschleichen wollte. So hätte er unter anderem, Zitat, durch fleißige Hausbesuche mit der Witwe Basse sich die Liebe und die Gunst der Gemeindeglieder zu erwerben getrachtet. Zitat Ende. Die ganz ungewöhnlichen öffentlichen Ehrenbezeugungen vor und nach der Probepredigt hätten dem Kandidaten imponiert, und er hätte nichts getan, dass sie unterblieben. Außerdem wurden Vergehen wie die unzulässige Amtsfortführung durch Josephson, unerlaubte Stimmensammeln oder die Verschaffung des Wahlrechts für die Häusler erneut aufgeführt. Auch gegen Karl Wilhelm Basse und seine Mutter wurden in diesem Brief schwere Anschuldigungen erhoben. Die Familie Basse hätte nur ein persönliches Interesse an der Wahl Josephsons haben können, wobei man ausdrücklich darauf hinwies, dass die Witwe Basse die Schwiegermutter der Schwester Josephsons wäre. Auch wäre es inkorrekt, Zitat, dass der Herr Kandidat Josephson, dem für die Wahlfähigkeit das kanonische Alter fehlt, ein Jahr und zwei Monate, dennoch in die Zahl der Wahlsubjekte gesetzt wird. Zitat Ende. Damit war die geplante Wahl erst einmal geplatzt. Superintendent Grevel musste alle Anschuldigungen untersuchen und der Regierung in Arnsberg berichten. Man legte erneut für das erste Halbjahr 1834 die Klassenprediger fest. Das heißt, die Nachbarpfarrer kamen zum Gottesdienst halten ins Dorf. Auch die Presbyteriumsmitglieder, die mit Josephson solidarisch waren, gingen am 3. März 1834 ebenfalls ausführlich auf die Anschuldigungen ein. Sie versuchten klarzustellen, dass es für viele der ins Feld geführten Vorwürfe durchaus einen wahren Kern gäbe, dass man dafür freilich keineswegs den Kandidaten Josephson verantwortlich machen könnte. In diesem Brief an den Superintendenten Grevel liest man zum Beispiel zu den Vorgängen bei der Probepredigt, dass man Josephson seine Beliebtheit in der Gemeinde ja nicht zum Vorwurf machen dürfe. Zitat, so kann es nur lächerlich erscheinen, dem Kandidaten Josephson zur Last zu legen, dass ihn die Kinder, die er früher unterrichtet hatte und die ihn sehr liebten, Blumen auf den Weg streuten. Zitat Ende. Schon am 17. Mai 1834 traf das amtliche Dispensschreiben beim Superintendenten ein mit der Nachricht, dass Josephson trotz seines zu jungen Alters wahlfähig sei. Darin wurde auch angeordnet, dass die Abhaltung der Wahl unverzüglich einzuleiten wäre. Eine schroffe Niederlage für die Josephson-Kontras. Erneut musste eine Dreizahl gebildet werden. An dieser Auswahl nahmen die Gegner Josephsons nicht teil. So erhielt unser Karl Ludwig Josephson dieses Mal mehr Stimmen als seine Mitbewerber. Es handelte sich wieder um den Kandidaten Wilsing aus Hörde und dann um den Kandidaten Schütz aus Arnsberg. Da die Josephson-Gegner im Presbyterium bei dieser Dreierauswählung nicht zugegen waren, versuchten sie im Juni 1834 ihren letzten Coup. Die Bestimmung der Dreizahl durch das Presbyterium sollte wegen ihrer Abwesenheit für ungültig erklärt werden. Doch darauf ließ sich keiner mehr ein. Das letzte Gefecht war verloren und es wurde aber nach allen Verzögerungen doch ernst mit der Wahl. Die Regierung in Arnsberg gab am 9. Juli 1834 grünes Licht und am 7. August 1834 war endlich der Wahltag. Wie es bei diesem Wahltag zuging, dafür haben wir ein eindrucksvolles biografisches Zeugnis, das Hermann Josephson, ein Sohn des an diesem Tag Gewählten, im Deutschen Pfarrerblatt 1924 veröffentlichte. Hermann Josephson fasste die Geschehnisse vor der Wahl und am Wahltag selbst und dann auch das überaus Interessante, das danach in Deilinghofen geschah, so zusammen. Zitat: Bald nach seiner, nämlich des Vaters, zweiten theologischen Prüfung, beide hatte er mit vorzüglich gut bestanden, war er Hilfsprediger des alten und kranken Pfarrers Basse in Deilinghofen geworden. Nach einem halben Jahr starb dieser und nun wurde der 23-jährige Kandidat mit 44 gegen 20 Stimmen zum Pfarrer der Gemeinde gewählt. Heftige Wahlkämpfe waren vorausgegangen, so heftig und urkräftig, dass am Tage der Wahl zwei handfeste Bauernburschen am Eingang der Kirche standen, zwischen sich hoch erhoben ein Schild, auf dem zu lesen war: Üb immer Treu und Redlichkeit, bis an dein kühles Grab und weiche keinen Fingerbreit vom Josefssohne ab. Mein Vater selbst ist nicht als Pfarrer nach Deilinghofen gekommen. Als aber 45 Jahre später, am 19. November 1879, sein 25-jähriger Sohn Johannes als Pastor in Deilinghofen eingeführt wurde und Vater beim Festessen jene lustige Wahlgeschichte erzählte, da meldete sich ein ehrwürdiger Greis und rief mit Begeisterung: Ich war einer von den beiden. Ich selbst, damals Sekundaner und Festgenosse, habe diese hübsche Szene miterlebt. Zitat Ende. Eine wirklich hübsche Szene. Anno 1879 also waren bei diesem Fest gleich drei Josephsons in Deilinghofen zugegen. Vater Karl Ludwig Josephson, der neu eingeführte Sohn Max Johannes Josephson, 1854 bis 1928, das war der Gründungsvater des 1881 gegründeten CVM Deilinghofen, der damals noch Jünglingverein hieß, und schließlich als kleiner Bruder des Gewählten auch der damalige Sekundaner und spätere Konsistorialrat Hermann Josephson. Alle drei waren im alten Pastorat beim Festessen nach der Einführung dabei. Und der Schüler aus Barmen-Pupperfeld konnte da mitbekommen, wie politisch umstritten sein Vater in diesem Deilinghofen einmal gewesen war. Zurück zum Wahltag im August 1834. Unser Karl Ludwig Josephson, um den hier im Dorf so viel Staub aufgewirbelt worden war, dieser, Zitat, erst 23-jährige Kandidat, Zitat Ende, wie sein Sohn Hermann in seinen Erinnerungen betonte, wurde, Zitat, mit 44 gegen 20 Stimmen zum Pfarrer der Gemeinde gewählt, Zitat Ende. Erwähnenswert ist, dass wir dieses Wahlergebnis im Deilinghofer Kirchenarchiv nicht auffinden konnten. Aber sicherlich ist es korrekt, da es in der Tat ohne die Häusler 64 Wahlberechtigte gab. Den letzten von Karl Ludwig Josephson stammenden Brief aus dem Deilinghofer Kirchenarchiv hat Josephson in seinem Heimatort Unna geschrieben und zusammen mit dem unterschriebenen Berufungsschreiben zum Superintendenten Grevel gesendet. Im letzten Absatz dieses Briefes vom 26. August 1834 schreibt der frisch Gewählte auch von Sorgen im Blick auf die Zukunft. Zitat: Möge mir der Herr nun ferner seinen Segen geben zu dem Amte, dessen schwere Pflichten mich oft so bange und verzagt machen wollen, indem ich dazu um ihre fernere Liebe und gütigen Rat bitte, empfiehlt sich Ihnen ergebenst C. Josephson. Dritter und letzter Unterabschnitt, Ausblick auf Karl Ludwig Josephsons Ergehen nach seiner Deilinghofer Zeit, Haftzeit in Berlin und Wesel und nach den Zwischenstationen Hedfeld und Soest schließlich viele Jahre ein sehr erfahrener Pfarrer in Barmen-Wupperfeld.
Man sollte meinen, dass noch vollzogener Wahl, deren Bestätigung durch die Regierung reine Formsache gewesen wäre, doch es kam ganz anders. Den jungen Theologen Karl Ludwig Josephson holte seine Vergangenheit als Burschenschaftler ein. Wir zitieren dazu seinen Sohn Hermann. Zitat: Soeben hatte er, der Vater, sich mit Juli Kuchen aus Neuenrade in Westfalen verlobt. Soeben war er in dem westfälischen Dorfe Deilinghofen bei Iserlohn zum Pfarrer gewählt, als ein ihm nahestehender Freund ihn heimlich davon in Kenntnis setzte, dass er wegen seiner Teilnahme an der Burschenschaft verhaftet werden sollte und ihm zur Milderung der bevorstehenden Strafe riet, sich freiwillig zur Untersuchung zu stellen. Sofort reiste er nach Berlin. Zitat Ende. Zu Verzagtheit war wirklich aller Anlass. Denn bald nach Josephsons genanntem letzten Brief an den Superintendenten Grevel muss Josephson nach Berlin gefahren sein, um sich den Ermittlungsbehörden zu stellen. Ob der gute Freund, der ihm das geraten hatte, wirklich ein guter war, wäre zu fragen. Jedenfalls lief Josephson in Berlin ins offene Messer. Und während man in Deilinghofen noch auf ihn wartete und sogar das wiedergeeinigte Presbyterium einstimmig am 21. Oktober 1834 um dringende Bestätigung der Wahl in Arnsberg nachsuchte, kam von dort eine lapidare Absage. Am 5. November 1834 teilte die Regierung ohne Angabe von Gründen mit, dass, Zitat, Karl Ludwig Josephson aus Unna als solcher die Bestätigung nicht erhalten kann, Zitat Ende. Und man teilte den Superintendenten weiter mit, Zitat, beauftragen Sie deshalb schleunigst die nötigen Einleitungen zur Abhaltung einer neuen Predigerwahl bei der Gemeinde zu Deilinghofen zu treffen. Zitat Ende. Was genau war in Berlin geschehen? Hermann Josephson gibt dazu Auskunft. Zitat: Obschon der Hofprediger Strauß sich seiner Josephsons annahm wie ein Vater und für ihn einzutreten suchte, obwohl die Untersuchungsrichter ihm persönlich gewogen zu sein schienen und ihn menschenfreundlich behandelten, obschon irgendwelche Beweise von Umsturzideen und dergleichen gegen ihn nicht aufzubringen waren, konnte er es doch nicht hindern, dass die einfache Tatsache, dass er der vom Staate verbotenen Burschenschaft angehört hatte, ihn wie viele andere ins Gefängnis brachte. Am 1. November 1834 trat er seine Haft in der Hausvogtei in Berlin an. Eine harte Gefangenschaft, wie er schreibt. Mitte April 1835 wurde er wieder entlassen, aber nicht dauernd, sondern nur so lange, bis das Endurteil in seiner Sache gefällt sein würde. Zitat Ende. Beschrieben haben wir hier den Lebensweg eines jungen Mannes, der in einem erwecklich ausgerichteten Elternhaus, das den Herrenhuter nahestand, groß wurde und der sich auf diesem Grund seit seinen Studentenzeiten auch politischen Idealen öffnete. Es wurde ein tragischer Weg, auf dem er sich direkt nach seiner Deilinghofer Zeit innerhalb von Kerkermauern wiederfand. Hermann Josephson schilderte in seinem Aufsatz über das Gefangenenschicksal seines Vaters, wie sich nach der Untersuchungshaft in Berlin und dem vorläufigen Freispruch die Situation Karl Ludwig Josephsons aber noch erheblich zuspitzte. Dazu führte Hermann Josephson aus, Zitat, da seine des Vaters nicht ganz unbemittelte Braut, nämlich die erste Frau, Frau Juli Kuchen, nach dem Verlust ihrer Mutter ganz allein auf der Welt stand und seine Zukunft völlig ungewiss und unübersehbar war, so gründete er nach seiner Rückkehr von Berlin in der Stille mit ihr in Neuenrade den eigenen Herd am 10. November 1835. Es folgte eine schwere Zeit des Schwankens zwischen Furcht und Hoffnung, umso schwerer, als er ohne Amt und Beruf, ohne irgendwelche festen Aussichten für die Zukunft war. Fast 1,5 Jahre gingen so dahin. Endlich traf das Urteil ein. Es war mehr als erschütternd. Es war vernichtend. Der angehende Pfarrer wurde wegen Teilnahme an der Burschenschaft in Halle, so heißt es wörtlich, in der am 11. Februar 1837 veröffentlichten Entscheidung des Berliner Kammergerichts zu 6-jähriger Festungshaft und zu lebenslänglicher Unfähigkeit, ein öffentliches Amt zu bekleiden, verurteilt. Nach unendlichen Bemühungen gelang es ihm, die Gnade des Königs dahin zu erweichen, dass die 6-jährige Festungshaft in eine 1/2-jährige, die lebenslängliche Unfähigkeit, ein öffentliches Amt zu bekleiden, in eine 3-jährige verwandelt wurde. Und doch war der Schlag noch schwer genug. Im Herbst 1837 verließ Vater seine leidende Frau und sein 1-jähriges Söhnchen Paul, um auf der Festung Wesel seine Strafe abzubüßen. Zitat Ende. Zum Jahr 1837 schrieb Hermann Josephson, dass sein Vater nach 5-wöchigem Hafturlaub seiner schwerstkranken Frau, die zum 2. Mal entbunden hatte, beistehen konnte. Und dann im Blick auf 1838 schrieb er über den Vater, Zitat, schon am 24. April wurde der 27-jährige Mann ein Witwer, Zitat Ende. In diesem Aufsatz aus der Festungszeit sind ergreifende und geradezu erschütternde Selbstzeugnisse Karl Ludwig Josephsons aus der Haftzeit zusammengefasst, in denen die einsetzende Läuterung und auch Glaubensvertiefung bei Josephson ausdrucksvoll beschrieben wird. Stellvertretend für viele ähnliche in dieser Situation verfasste Verse zitieren wir aus einem Gedicht Josephsons, das in der Haft entstand und das mit Worten nach Jesaja 21,11 begann. Zitat: Hüter wird die Nacht der Leiden nicht bald scheiden? Hüter ist die Nacht schier hin? Will es nimmer, nimmer tagen, soll verzagen, ach, verangst mein schwacher Sinn? Einsam sitz ich und verlassen, o, mit nassen Augen, weil im Kerker ich. Schon 3 Monde sind vergangen, und mit bangen Blicken naht die Zukunft sich. Soll vergebens ich denn bauen, gläubig schauen, auf dein Wort, das ewig ist? Soll ich denn vergebens flehen, nimmer sehen, dass du Gott mein Helfer bist? Herr, o meiner dich erbarme, deine Arme breite liebend nach mir aus. Herr, ach lass mich nicht verzagen, hilf mir tragen, führ es herrlich bald hinaus. Bauks fasst Josephsons bisherigen und den weiteren Weg so zusammen: Dieser Pfarrer war, Zitat, als ehemaliger Burschenschaftler 1.11.34 bis Monat 6, 38 in der Berliner Hausvogtei bzw. auf der Festung Wesel, Zitat Ende. Danach war er 1838 Pfarrer in Hedfeld und seit 1842 in St. Pauli in Soest gewesen und dann von 1845 bis 1885 Pfarrer in Barmen-Wupperfeld, bevor er am 7.7.1888 in Bielefeld starb. Bemerkenswert ist, dass für diesen überaus leidgeprüften Mann, der schon mit 27 Jahren zum ersten Mal Witwer werden musste, dieses Schicksal sich schlimm wiederholte. Er war 4-mal verheiratet und wurde Vater von insgesamt 18 Kindern, von denen er mehrere überlebte. Dabei ist es auch in theologischer Hinsicht bemerkenswert, dass ein in Lüdenscheid einflussreicher Pfarrer und Superintendent Peter Kaspar Heinrich Philips 2-mal nacheinander sein Schwiegervater wurde. Als Karl Ludwig Josephson nach dem Tod seiner 2. Frau Emilie Philips, deren Schwester Marianne Sophie Philips heiratete. Philips, der im frömmigkeitsmäßig besonders geprägten Lüdenscheid unter anderem den dortigen Jünglingsverein mitbegründete, war der Ahnherr einer durch die Jahrhunderte bedeutenden Pfarrersfamilie, die bis heute Nachkommen im Amt hat. Die Schlussstation, die Gemeinde,
in der Josefsson 4 Jahrzehnte dann wirkte, war im frommen Tal der Wupper die evangelisch-lutherische Gemeinde in Barmen-Wupperfeld. Das war nicht irgendeine Gemeinde, sondern eine anspruchsvolle und geistlich besonders geprägte. Bezeichnend ist schon, dass bevor unser Josefsson dort Pfarrer wurde, da hatten sie keinen geringeren als Philipp Spitter zu ihrem Pastor auserkoren. In Klammern dazu, Philipp Spitter, 1801 bis 1859, war der sehr bekannte Liederdichter von Liedern wie »Es kennt der Herr die Seinen«, »O komm, du Geist der Wahrheit« und viele andere. Den hatten sich also auserkoren, Spitter aber musste absagen und Karl Ludwig Josefsson setzte sich gegen Mitbewerber durch und bekam diese Stelle. August Witteborg, selbst Pfarrer in Barmen-Wupperfeld und zuvor Pfarrer in Deilinghofen gewesen, charakterisierte gut die missionarisch erweckliche Ausrichtung von Josefssons Wirken. Diese Worte aus Witteborgs Buch bilden hier den Abschluss. Zitat: Das Köstlichste in seinem Leben war, Sünder selig zu machen. Und er war eine geheiligte Persönlichkeit, vor der jedermann Ehrfurcht hegte. Es ist bezeichnend, dass der Barmer Witz, der sonst so leicht keinen verschont, sich an ihn nicht heranwagte. Seine Reden waren kraftvoll und klar, wurden mit wohllautendem Organ lebhaft vorgetragen und weckten das Gewissen auf. In der späteren Zeit nahmen sie mehr den Charakter einer Bibelstunde an. Oft las Josefsson längere Bibelstellen vor, deren Aufschlagen immer einige Zeit in Anspruch nahmen. Aber auch diese Art der Rede war packend und ergreifend. Für die geschäftliche Seite des Pfarramts hatte er wenig Neigung. Auch nicht für Kindergottesdienste, Vereinspflege, Gemeinschaftspflege und dergleichen. Zitat Ende. Und dennoch lag Josefsson Glaubensweckung unter Jugendlichen stark am Herzen, wie Witteborg in seinem letzten Satz seines Josefsson-Abschnitts schrieb. Bleibend wichtig sei, Zitat, die Erweckung im Kreise der Jünglinge und Jungfrauen, die durch Gottes Gnade von ihm ausging. Diese Ausführungen über Josefsson kann man auch gedruckt finden in Der Schlüssel, Jahresband 2022, kurz vor Weihnachten erschienen. Der Schlüssel ist das Heimatkundeheft des Bürger- und Heimatvereines HEMA.